Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Mein Name ist Anke Schäfer und unser Thema ist gleich der Film Planet of the Humans. Produzent ist Michael Moore und es gibt Kritik von Klimaschützern an diesem Film. Es geht da um erneuerbare Energien und es würde da aber mit Halbwahrheiten argumentiert, wird gesagt. Ist das so? Wie ist das zu bewerten? Ich bin gleich mit unserer Filmkritikerin Susanne Burg verabredet, um das zu besprechen. Ja, warum hat nicht alles sich schon längst verflüchtigt? Das fragen wir jetzt nicht, sondern wir gucken einen Film. Filme, die eigentlich im Kino laufen sollten, die versuchen jetzt im Netz unterzukommen. Und das gelingt ja natürlich in Corona-Zeiten ganz gut. Im Netz, das heißt vor allem bei Streaming-Diensten, Video on Demand und auch mal bei YouTube. Und ein solcher Film zu sehen bei YouTube ist Planet of the Humans. Und der würde vielleicht dort gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, bekommt aber doch welche, denn der Produzent ist nicht irgendwer, sondern Michael Moore. So hat er jetzt 6 Millionen Aufrufe und wird heiß diskutiert. Warum? Das zu besprechen ist jetzt Susanne Burg hier ins Studio gekommen, unsere Filmredakteurin. Frau Burg, besonders die Umweltbewegung in den USA hat sich gegen diesen Film ausgesprochen. Warum denn?
Ja, der Dokumentarfilm knüpft sich die erneuerbaren Energien vor, also Sonnen- und Windenergie. Und da schaut sich diejenigen an, die diese Energie erzeugen und für die Energiewende eintreten. Und der Film konstatiert, Ökostrom macht unsere Welt nicht besser, denn das Kapital ist in die Umweltbewegung eingezogen, die Umweltschützer propagieren unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit eigentlich ja, so ein Weiter-so und sehen darüber hinweg, dass grüne Energien weiterhin auf fossile Energien zurückgreifen und die Ökosysteme zerstören. Und im Film klingt das dann zum Beispiel so.
It was becoming clear that what we have been calling green renewable energy and industrial civilization.
Es wurde immer klarer, so Regisseur Jeff Gibbs im Film, dass, was wir grüne erneuerbare Energien nannten und eine industrialisierte Zivilisation, das ist das Gleiche. Diese Maßnahmen wurden nicht eingeführt, um die Erde zu retten, sondern unsere Lebensweise, unseren Way of Life. Soweit also Jeff Gibbs in Planet of the Humans.
Und wie untermauert der Film diese Thesen?
Ja, Jeff Gibbs fährt dahin, wo diese erneuerbaren Energien erzeugt werden, zu Solarparks etwa, und zeigt dann, wie sie mit Gas angefeuert werden müssen, wie große Waldflächen gerodet werden für Biomassenenergie oder wie Elektromobile dann doch auch mit Kohlestrom fahren. Er geht zu Rockkonzerten der Umweltbewegung und zeigt Moderatoren, die stolz dem Publikum verkünden, ja, das Konzert würde jetzt zu 100% aus erneuerbarer Energie bestehen und oder daraus bestritten werden und stapft dann hinter die Bühne, um sich die Solarpaneele anzusehen und gesagt zu bekommen, dass die gerade mal ausreichen, um einen Toaster zu betreiben.
You ain't running this whole thing on that, Jack. I can tell you that. The toaster is 1200 watts. So that run right there could run a toaster.
I found the installer.
Er redet also mit einem Zuständigen dann auch noch, der sagt, dass der Rest der Energie aus dem ganz normalen Stromnetz bezogen wird und niemand ihn gefragt hat, alles Solar zu betreiben. Und Jeff Gibbs sieht diese Szene als symptomatisch an für die Umweltbewegung. Er sagt also, diese Bewegung lügt sich in die Tasche oder legt manchmal auch so eine falsche Frömmigkeit an den Tag, weil sie sich längst vom Kapital hat einfangen lassen. Also Ökoenergien sind ein großes Geschäft, an dem auch Konzerne wie General Electric verdienen, Holzfirmen, Ölkonzerne oder Banken, die oft auch Sponsoren sind für große Umweltverbände. Aber die Umweltbewegung verschließt die Augen ein bisschen davor.
Und die Umweltverbände, die kritisieren jetzt, dass Jeff Gibbs mit Halbwahrheiten da hantieren würde, mit falschen Fakten. Ist was dran an dieser Kritik?
Da ist was dran. Also ich kann jetzt nicht jedes einzelne Detail aufführen, aber Kritiker sagen, er benutzt häufig alte Informationen. Er ignoriert, dass die Technologie für Wind- und Solarenergie über die Jahre immer besser geworden ist und die Kosten durchaus gesenkt wurden. Er erwähnt nicht, dass die Umweltbilanz von Elektroautos im Endeffekt besser ist als die der Verbrenner. Er führt im Film Klimaaktivisten vor, die Energieerzeugung aus Biomasse unterstützen und dafür auch Waldrodung hinnehmen, unterschlägt aber, dass diese Klimaaktivisten inzwischen ihre Meinung geändert haben oder dass überhaupt genau diese Energieerzeugung innerhalb der Umweltbewegung sehr umstritten ist. Solche Aspekte lässt Jeff Gibbs einfach mal großzügig unter den Tisch fallen. Es fehlt also durchaus so die Ausgewogenheit.
Jetzt müssen wir aber auch den Hintergrund von Jeff Gibbs beleuchten. Er sagt von sich, er ist Umweltschützer. Vor allem war er aber der Filmkomponist für viele Filme von Michael Moore. Inwieweit tritt er auch vom Ansatz seines Films her in die Fußstapfen von Michael Moore?
Sehr, aber mehr so als schlechte Kopie. Also Michael Moore hat ja so eine Art Satire und Polemik im Dokumentarfilm geschaffen, die Filmemacher sehr geprägt hat. Er hat das meinungsstarke Ich kultiviert im Dokumentarfilm. Michael Moore läuft in seinem Debütfilm, zum Beispiel Roger and Me 89, durch seine Heimatstadt Flint, Michigan und versucht, den Vorstandsvorsitzenden von General Motors zu interviewen, nachdem General Motors die Fabriken geschlossen und die Produktion nach Mexiko ausgelagert hat und die Stadt unter diesem Wegzug unglaublich leidet. Und man nimmt ihm auch die Dringlichkeit seines Anliegens ab. Er hat die Persönlichkeit dafür, sich selbst zu inszenieren. Er hat den Witz, die Ironie, er ist schlagfertig, klug. Dass er einseitig ist, überspitzt, polemisiert, ist ihm immer wieder vorgeworfen worden, auch dass er nicht journalistisch arbeitet und zum Beispiel ein Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden von General Motors bekommen hätte, aber beschlossen hat, es nicht zu erwähnen, weil es nicht in sein Narrativ gepasst hätte. Es ist leichter, ihm das nachzusehen, weil er ja sozusagen für die gute Sache kämpft, von einem linksliberalen Standpunkt aus gesehen. Und das sind ja eben auch diejenigen, die Michael Moore schätzen. Aber nun greift Jeff Gibbs die eigene Szene an und das passt vielen nicht. Aber da werden eben auch die Gefahren deutlich, die in einem solch polemischen Ansatz liegen.
Und was sind die Schwächen des Films?
Also erstmal was Formales, was den Unterhaltungswert des Films angeht. Jeff Gibbs hat einfach nicht die Persönlichkeit eines Michael Moores. Er erzählt sehr zurückgenommen und monoton. Dieses Ich, was Michael Moore zelebriert, funktioniert hier nicht so gut. Aber viel zentraler ist wirklich der inhaltliche Ansatz. Der besteht ja darin, ich nehme nur die Aussagen von Interviewten in dem Film, die meine These stützen. Die Sache ist, dass die Machart insofern nicht so anders ist als die von Klimawandelleugnern. Auch sie nehmen sich die Fakten, die ihnen gefallen, und passen sie in ihre Thesen ein. Und das andere lassen sie eben mal unter den Tisch fallen. Und deswegen wundert es auch nicht, dass Planet of the Humans gerade auch von diesen Seiten Lob bekommt, also von denen, die die Umweltbewegung nicht gut finden. Das ist sehr schade, weil das Thema ja durchaus interessant ist. Also wie viel Greenwashing wird betrieben in der Umweltbewegung? Das Thema gibt viel her. Es tut ihm aber auch keinen Abbruch, ausgewogener vorzugehen und etwas journalistischer. Also das hätte dem Film in dem Fall wirklich besser getan.
Und hat Michael Moore irgendwie auf die Vorwürfe der Kritiker reagiert?
Ja, Michael Moore ist ja in allen seinen Filmen großer Kapitalismuskritiker. Er möchte Diskussionen anregen. Insofern steht er hinter dem Film. Er hat in einer politischen Diskussion vor einer Woche aus seinem Home Office Folgendes gesagt.
As critical as we are of some people in the environmental movement or some organizations,
so kritisch wir einigen Umweltschützern gegenüber auch sind, sagt er, der Punkt ist doch, Freunde können dir am besten sagen, wenn du etwas vermasselst. Und Jeff und ich sind Umweltschützer der ersten Stunde. Wir müssen uns jetzt einer Diskussion stellen, gesamtgesellschaftlich. Wir retten nicht den Planeten oder die Menschheit, indem wir Wall Street, Hedgefonds und amerikanische Konzerne in unsere Nähe lassen. Das sagt also Michael Moore und das stimmt alles, das ist interessant. Ich hoffe, dass es eine Diskussion darüber gibt. Der Film hat einen interessanten Ansatz, leider wird die Ausführung nicht unbedingt dem Ansatz gerecht.
Susanne Burg über den Dokumentarfilm Planet of the Humans von Jeff Gibbs. Produzent ist Michael Moore und dieser Film ist noch bis zum 20. Mai bei YouTube kostenlos zu sehen. Danke, Frau Burg.
Gerne.
Der Anschlag auf die Synagoge in Halle im vergangenen Herbst, den haben viele als Schock erlebt. Und aus der Sicht des Recherche- und Informationsverbandes Antisemitismus, RIAS, war diese antisemitische Attacke eine von vielen hundert im vergangenen Jahr. In Berlin dokumentiert RIAS schon seit 5 Jahren den Judenhass. Und jetzt baut der Verbund auch mit finanzieller Unterstützung des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, ein bundesweites Netz von Dokumentationsstellen auf. Heute hat die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus zum ersten Mal einen Bericht über das Ausmaß des Antisemitismus veröffentlicht. Der bleibt allerdings noch unvollständig, wie Sebastian Engelbrecht berichtet.
Den Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus gibt es erst seit Oktober 2018. Noch dokumentiert er nur den Antisemitismus in 4 Bundesländern, in Berlin, Brandenburg, Bayern und Schleswig-Holstein. In Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gründen sich gerade Geschäftsstellen. Bis in allen 16 Bundesländern ein vollständiges Netz existiert, das den Antisemitismus in Deutschland dokumentiert, kann es noch dauern. Die Zahlen, die Rias heute vorlegte, sagen also noch nicht viel aus über das ganze Ausmaß des Judenhasses in Deutschland. Das weiß auch Geschäftsführer Benjamin Steinitz.
Wir haben mit dem heute vorgestellten ersten Bericht des Bundesverbands über dokumentierte antisemitische Vorfälle 2019 einen ersten Eindruck vermittelt, was zivilgesellschaftliche Dokumentation in der Fläche leisten kann.
In Berlin, Brandenburg, Bayern und Schleswig-Holstein zählte der Rechercheverbund RIAS im vergangenen Jahr 1253 Vorfälle. Dazu zählen auch antisemitische Pöbeleien unterhalb der Schwelle des Strafrechts. Allein die Zahlen in Berlin, die schon seit 2015 erhoben werden, erlauben, eine Tendenz zu beschreiben. Dort zählte Rias 881 Fälle von Antisemitismus. Das waren nach einem jahrelangen Anstieg 19% weniger als im Vorjahr. Der israelbezogene Antisemitismus machte in Berlin gut ein Drittel der Vorfälle aus. In Ländern wie Brandenburg und Schleswig-Holstein ist das ganz anders. Dort sind antisemitische Vorfälle viel häufiger klar dem rechten und rechtsextremistischen Spektrum zuzuordnen. Die Zahlen liegen außerhalb Berlins nur scheinbar niedrig. In Brandenburg zählte Rias 138 Fälle, in Bayern 178 und in Schleswig-Holstein 56. Die Zahlen scheinen im Vergleich mit Berlin gering zu sein. Aber die Dokumentationsstelle Rias ist in diesen Ländern noch kaum bekannt. Die Dunkelziffer dürfte also weit höher liegen. 2019 war auch das Jahr, in dem der Antisemitismus in Deutschland mit besonderer Brutalität auftrat, wie Benjamin Steinitz betont.
Hierunter fallen auch Vorfälle extremer Gewalt, also nicht nur der Anschlag auf die Synagoge in Halle am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, sondern auch ein Brandanschlag auf ein privates Haus einer jüdischen Familie in Niedersachsen und ein schwerer, widerlicher Angriff auf eine Jüdin in Bayern.
Zugleich gehört der Antisemitismus zum Alltag in Deutschland. Keineswegs nur unter Rechten und Rechtsextremisten, sondern in der ganzen Breite der Gesellschaft. Verletzende Bemerkungen, Schmierereien, Posts in den sozialen Medien dokumentieren den Judenhass auf allen Ebenen.
Es sind eigentlich eher die täglichen Erfahrungen von niedrigschwelligen Formen des Antisemitismus, die sich in verletzenden Anfeindungen auf der Straße, in Adressierungen auf Social Media, in E-Mails äußern, die zum Ausdruck bringen, dass Juden und Jüdinnen quasi in fast jeder alltäglichen Situation Gefahr laufen, mit Antisemitismus konfrontiert zu werden.
Besonders häufig beobachteten die Recherchestellen in den vier Bundesländern den sogenannten Post-Shoah-Antisemitismus und das antisemitische Othering. Dabei markieren die Täter, dass Jüdinnen und Juden nicht zu ihrem jeweiligen Kollektiv dazugehören. In diesem Jahr bekamen im Zusammenhang mit der Corona-Krise antisemitische Verschwörungstheorien Auftrieb. Sie werden nicht nur im Internet verbreitet, sondern auch in der Öffentlichkeit, zum Beispiel bei Demonstrationen.
Wenn in Lüneburg auf einem Schild zu stehen ist, Papa, wie ist 33 bis 45 möglich gewesen und wie die DDR und wie 2020, warum habt ihr es nie rechtzeitig erkannt? Also wenn sozusagen die aktuelle Situation ganz klar in den Kontext der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Lüneburg jetzt explizit auch die DDR-Diktatur gesetzt wird.
Mit solchen Vergleichen wird das Leiden von Juden und Nichtjuden in Zeiten des Nationalsozialismus banalisiert und verharmlost. Die Recherchestelle Rias setzt mit ihrer Arbeit ein Puzzle von Vorfällen zusammen, das noch unvollständig ist. Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden, würdigte diese Arbeit von Rias. Jeder gemeldete Vorfall sei ein weiteres Puzzleteil und vervollständige das Bild.
Der Bericht von Sebastian Engelbrecht.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Michael Mellinger.
Journalistinnen und Journalisten werden insgesamt in Deutschland immer mehr zur Zielscheibe von Hass und Gewalt. Das ist das Ergebnis einer Studie des Bielefelder Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Danach wurden rund 60% der 322 befragten Medienvertreter mindestens einmal in den vergangenen 12 Monaten verbal oder psychisch angegriffen. Jeweils 16% hätten Morddrohungen erhalten oder seien tätlich attackiert worden. Die Angriffe kämen vor allem aus dem rechtspopulistischen und rechtsextremen Milieu, sagte Forschungsleiter Andreas Zick.
Insgesamt werden die Hassbotschaften doch deutlich aggressiver, die Themen fokussierter und es ist auch sehr deutlich, dass rechte Milieus, vor allen Dingen der Bereich Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, Journalisten und Journalistinnen angreift, weil sie sie offensichtlich als Feinde betrachten. Das hat also noch einmal zugenommen.
In Berlin bleiben die Theater bis zum 31. Juli geschlossen. Wie es danach weitergeht, ist noch völlig offen. Gestern hatte die Landesregierung, also der Senat, Finanzhilfen von 30 Millionen Euro für private Museen, Theater, Kinos und Clubs freigegeben. Damit werden auch die Kudamm-Bühnen unterstützt. Deren Intendant Martin Wölfer geht davon aus, dass die Kulturbetriebe noch über Monate auf Finanzspritzen angewiesen sein werden, jedenfalls solange es Restriktionen gäbe. Wölfers Intendantenkollege vom Deutschen Theater, Ulrich Kuhn, sagte im Deutschlandfunk Kultur, die politischen Entscheidungen zur Kultur seien sehr zwiespältig.
Berlin versteht sich selber als Kulturstadt und hat wahnsinnig viele Künstler und Künstlerinnen. Insofern ist es natürlich auch hilfreich, sowas aufzulegen. Die 30 Millionen gehen auch in die richtige Richtung. Also es werden viele Entscheidungen richtig getroffen. Viele werden aber auch zu verzögert und zu spät und gar nicht getroffen.
Der Intendant des Deutschen Theaters in Berlin und Präsident des Deutschen Bühnenvereins, Ulrich Kuhn. Morgen sollen die rund 700 Museen und Ausstellungen in Niedersachsen und Bremen wieder öffnen dürfen. Und für den derzeitigen Ausnahmezustand hat der Museumsverband der beiden Bundesländer Handlungsempfehlungen erarbeitet. Zunächst sollen weniger Besucher als sonst und nur einzeln zu zweit oder als Familien Zugang bekommen. Die Museen sollen aber selbst entscheiden können, ob sie morgen wieder öffnen. Die Landesregierungen in Hannover und Bremen hatten dafür grünes Licht gegeben, sagte uns der Geschäftsführer des Museumsverbands Hans Lochmann.
Bei der niedersächsischen Landesregierung gab es also schöne Einschätzungen, was ist der wirtschaftliche Wert, was ist der gesellschaftliche Wert der Einrichtungen. Und da rangieren Museen jetzt nicht so weit vorne wie irgendwelche Unternehmen und Wirtschaftsbetriebe. Aber man sieht, glaube ich, bei der Landesregierung auch, dass zunehmend auch Freizeitgestaltungen wieder möglich gemacht werden müssen. Und dazu gehört die Begegnung mit Kunst und Kultur in den Museen.
Hans Lochmann, Geschäftsführer des Museumsverbandes Niedersachsen und Bremen. Bei weltweiten Razzien im Herbst 2019 hat Interpol 19.000 gestohlene archäologische Artefakte und andere Kunstwerke sichergestellt. 101 Personen seien festgenommen und 300 Ermittlungen eingeleitet worden, teilte die internationale Polizeibehörde in Lyon jetzt mit. Mit der Aktion sollten internationale Netzwerke von Kunst- und Antiquitätenhändlern zerschlagen werden. Sie hatten mit den Gütern und Kunstwerken gehandelt, die aus Kriegsländern und aus Museen und archäologischen Städten gestohlen wurden.
Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Mit Anke Schäfer und wir sind gleich mit Gianni Sophia Höder verabredet. Sie ist Gründerin des Magazins Rosa Mack. Das ist das erste deutsche Lifestyle-Magazin für schwarze Frauen.
Das Lesen der anderen.
Ja, und hier zu mir ins Studio gekommen ist Gianni Sophia Höder. Sie ist die Gründerin des Magazins Rosa Mack. Grüße Sie, Frau Höder, bin froh, dass Sie da sind.
Hallo.
Ah, ein Mikrofon. Sagen Sie nochmal Hallo.
Hallo.
Jetzt passt das doch. Rosa Mack ist das erste deutschsprachige Lifestyle-Magazin für schwarze Frauen. Benannt nach Rosa Park, wenn ich das richtig sehe, der schwarzen Bürgerrechtsikone. Warum haben Sie sie sozusagen als Vorbild gewählt?
Es klingt ein wenig pathetisch, aber die Geste oder der Akt, sich zu verweigern, also Rosa Parks ist berühmt geworden in der US-Bürgerrechtsbewegung, weil sie nicht den Platz wechseln wollte. Zu der Zeit mussten Colored People, so wurde es benannt quasi, mussten in einen anderen Bereich im Bus sitzen. Mhm. Und sie hatte sich dagegen gewehrt. Dadurch ist, also beziehungsweise das war eines der Puzzleteile, die für die Bürgerrechtsbewegung in der Apartheid in den USA quasi die hervorgerufen hatte. Und lange Rede, kurzer Sinn, Ich erhoffe mir, dass Rosamac auch eine kleine, große Bewegung darstellt oder viel bei unterschiedlichen Menschen, die das Magazin lesen, bewirkt.
Na gut, Sie sind ja schon kurz nach der Gründung für den Grimme Online Award nominiert worden. Das war ja schon mal ein Erfolg, oder?
Das war ein großer Erfolg, ja, absolut. Ja.
Jetzt, wenn wir gucken, was im Moment im Magazin verhandelt wird, da geht es sehr viel um Haarpflege, um Haare und Haarpflege. Warum ist das Thema Haare für Sie und Ihre Zielgruppe wichtig?
Puh, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Afrohaare sind ein Politikum. So wie ich meine Haartextur trage, polarisiere ich im Alltag. Entscheide ich mich dazu, sie zu glätten? Entscheide ich mich dazu, eine Wig zu tragen? Es sind so viele Faktoren, die da reinspielen. Viel Empowerment und Schmerz. Und letztlich sind Haare auch eines der größten Gründe, warum ich mit dem Rosamac gestartet bin. Also ich habe über 17 Jahre lang meine Haare chemisch geglättet. Das nennt man ein Relaxer. Das ist eine weiße Paste, die man sich auf die Haare schmiert und zu hohen Verbrennungen führt. Und das tat ich 17 Jahre lang. Und nach 17 Jahren habe ich begonnen zu recherchieren und auch wieder oder ein wenig zu hinterfragen, warum tue ich das? Ich tat das, um nicht so stark zu polarisieren, um reinzupassen und mich nicht so stark dem Alltagsrassismus auszusetzen. Und habe dann noch festgestellt, okay, die Folgen sind Myome, Zysten, Gebärmutterhalskrebs, Brustkrebs sowie psychische Erkrankungen.
Und das sind mögliche Folgen.
Das sind mögliche Folgen, genau. Aber der Moment zu realisieren, dass ich mein Aussehen so stark modifiziert habe, und auch meine Gesundheit in solchem großen Ausmaße gefährdet habe, war für mich irgendwie ein Schockmoment. Und gleichzeitig wurde mir auch klar, warum wusste ich darüber nicht Bescheid? Also mir war schon bewusst, dass das nicht gut ist. Es stinkt, es ist schmerzhaft. Aber gleichzeitig habe ich festgestellt, okay, es gibt kein journalistisches Medium, das sich auf die Perspektiven von schwarzen Menschen im deutschsprachigen Raum fokussiert. Mhm. Und deswegen haben wir Rosamac gegründet.
Und wenn ich es mal sagen darf, Sie tragen jetzt die Haare offen und lockig und sehr schön. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie das ausgesehen haben mag, damals mit der Paste und geglättet. Wie schade.
Ja, ich glaube, es ist so ein individueller Prozess. Und das heißt auch nicht nur, wenn schwarze Menschen ihre Haare glätten, dass es kanalisierter Rassismus ist oder dass sie sich unterdrücken. Das würde ich nicht vermuten. Aber für mich war es so. Für mich war es ein unfassbar liberalisierender Prozess, zu sagen, ich trage meine Haare jetzt so, wie sie sind.
Also im Grunde sind da Haare eben politisch.
Genau. Ja?
Neben Fashion, Pflege und Kultur gibt es auch die Rubrik Menschen. In Ihrem Magazin, wen stellen Sie da vor?
Das sind ganz unterschiedliche Frauen. Also das war mit ein Grund, dass schwarze Menschen, oder ich bin in den 2000ern groß geworden, ich habe schwarze Menschen meist nur im Entertainment-Sektor gesehen. Das heißt, die Interviews mit Menschen sind uns wichtig, um zu zeigen, es gibt keinen Prototypen oder ein Stereotyp von schwarz sein. Also ich muss nicht nur im musikalischen, musischen Bereich arbeiten, ich kann auch im Labor arbeiten, ich kann Busfahrerin sein, ich kann so viele unterschiedliche Dinge machen, unabhängig von den stereotypen Bildern, die so in den Medien, als ich heranwuchs, vorherrschen. Dementsprechend stellen wir ganz unterschiedliche Frauen vor. Also von einer Busfahrerin bis hin zur Moderatorin, das sind ganz unterschiedliche Menschen.
Und Sie haben Journalistik studiert und da hat Ihnen, glaube ich, ein Professor gesagt, haben Sie uns erzählt im Vorgespräch, als Sie gesagt haben, gerne möchten Sie bei der Tagesschau arbeiten, dann gehen Sie doch lieber zur MTV.
Ja, ich glaube, er hat das ja auch nicht böse gemeint. Das war ja das Schlimme und er meinte das als guten Rat. Also ich glaube, das war ein guter Tipp und guter Rat von ihm und er hat es nicht böse gemeint, aber da habe ich für mich realisiert, wie tief auch teilweise in Institutionen quasi bestimmte Bilder von schwarzen Menschen vorherrschen.
Wir können uns ja noch mal einen Text genauer angucken. Sie haben zuletzt einen Text über Tokenism veröffentlicht und schildern da auch persönliche Erlebnisse, wie Sie es ja jetzt auch sehr offen tun. Jobabsagen mit dem Hinweis, dass schon ein schwarzer Mensch für den Arbeitgeber arbeiten würde. Meint das Token und Tokenism?
Genau, Tokenismus ist der Prozess, dass es so eine Art Symbol Position gibt, wo man sagt, okay, als Unternehmen bin ich sehr divers, weil ich habe eine schwarze Person im Unternehmen. Das heißt, ich habe meine Quote erreicht, ich brauche gar nicht mehr schwarze Menschen einstellen. Das Toxische daran ist, innerhalb der schwarzen Community, dass es zu so einem Mangel führt, dass es so ein Gefühl von Konkurrenz und Wettbewerb ist. Es kann nur eine schwarze Person in gewissen Betrieben oder in gewissen Funktionen oder in der Öffentlichkeit geben, was ja gar nicht stimmt, weil Man kann ja auch unterschiedliche Themen haben. Und die Fälle, die ich da schildere, ist auch der Fall, dass es um einen Bereich ging, wo eine Person gesagt hatte, nee, wir haben ja schon eine schwarze Person, obwohl die Person eine ganz andere Funktion hatte. Also ich schreibe zum Beispiel und die andere Person macht Filme.
Ja, aber das ist doch sowieso eine sehr seltsame Argumentation. Ich habe schon eine schwarze Person im Unternehmen. Ja. Sehr, sehr seltsame Argumentation.
Ja, also es... Und, aber das ist immer noch Alltag. Es sind Dinge, die sind erst vor 2 oder 3 Monaten geschehen und das sind Sachen, die immer wieder passieren. Und warum wir den Artikel geschrieben haben, in der schwarzen Community ist das Phänomen des Tokenismus sehr bekannt. Aber da ging es mehr darum, dass dadurch, dass es sich primär an schwarze Menschen richtet, das Magazin, dass wir auch darüber diskutieren, zu was führt es innerhalb der Community. Also gibt es denn immer diesen Gedanken, da ist schon eine schwarze Person, statt sich zu freuen und zu denken, hey, cool, wir können uns jetzt austauschen, führt es zu so einem, ja, konstruierten Mangel. Und der Text ist dadurch, also ich glaube, wir haben viel Feedback dazu bekommen und haben viel tolle Diskussionen da drumherum geführt, weil viele Menschen sich dort sehr angesprochen gefühlt haben in gewissen Positionen und ist einfach noch Alltag und absolut schade.
Ja, dann würde ich doch mal unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, in Rosa Mack hineinzuschauen im Internet. Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren. Siani Sophia Höder, Gründerin dieses ersten deutschsprachigen Lifestyle-Magazins für schwarze Frauen. Danke.
Dankeschön.
Und unser Gespräch ist nachzuhören in der DLF-Audiothek. Und einmal in der Woche stöbern wir hier zwischen 14 und 15 Uhr in unseren Archiven und präsentieren Perlen der Audiokunst. Das ist die wöchentliche Republik meines Kollegen Paul Paulun. Hier sein neuestes Fundstück.
Als Melania Trump 2018 einen Parker mit der Aufschrift »I don't really care« anhatte, gab es viele Erklärungsversuche. Manche zogen sogar einen Bogen zu Mussolini und den italienischen Faschisten. Die hatten den Spruch zu ihrem Slogan gemacht. Das ist allerdings weit hergeholt, denn mehr als alles andere ist die Haltung des »I don't care« mit Rock und Pop verwachsen, eine Attitüde, die im Laufe der Jahrzehnte immer schaler wurde. Bereits 2003 hat das für seine künstlerischen Entwendungen bekannte Evolution Control Committee aus den USA eine Bestandsaufnahme vorgenommen.
There once was a boy named Pierre, who only would say, I don't care, I don't care.
Das Fundstück von Paul Paulun, er stöbert Perlen der Audiokunst für uns in den Archiven auf. Deutschlandfunk Kultur hören Sie und in Europa beginnen sich die Ausgangsbeschränkungen zu lockern. Geschäfte und Museen können teilweise wieder öffnen. Das ist aber nicht so für die Kinos. Das muss sich ändern, fordern deutsche Kino- und Filmverbände. In Frankreich und selbst in Spanien wird darüber bereits diskutiert. Aber auch wenn die Kinos geschlossen sind, gedreht wird trotzdem weiter. Christian Berndt über Neues aus der Filmwelt in der Corona-Krise.
Er liebt dich nicht.
Und wenn doch?
Eine Szene aus Alles, was zählt. Die Daily Soap wird auch in Corona-Zeiten weitergedreht. Es gibt kein gesetzliches Drehverbot, was der Geschäftsführer von UFA Fiction, Sebastian Werninger, richtig findet.
Jede Produktion hat andere Bedingungen. Es gibt Produktionen im Studio, wo ganz anders gearbeitet werden kann als jetzt bei einem Film, der eben auf der Straße mit Tausenden von Komparsen gedreht wird. Und dementsprechend kann ich ein allgemeines Verbot nicht unterstützen.
Aber Abstandsregeln ausgerechnet bei den auf Herzschmerz gepolten Daily Soaps sind eine Herausforderung, so Markus Bonnemann von UFA Serial Drama, wo alles, was zählt, produziert wird.
Das war eine unglaubliche Aufgabe der Autorenteams erst einmal, die Szenen umzuschreiben. Wir haben keine Küssszenen im Moment zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich auch dramaturgische Kniffe. Ne? Man kann ja Dinge andeuten und dann blendet man weg oder geht sozusagen nicht ins Detail, sondern überlässt die Fantasie dem Zuschauer.
Ob mehr Züchtigkeit die Lösung sein kann, daran hat Schauspieler Johann von Bülow seine Zweifel. Er hat im März an einem Kinofilm unter Corona-Bedingungen gedreht.
Es gab tatsächlich auch noch so eine eher komische Situation, wo zwei Kollegen auf so einem Sofa miteinander sozusagen mitten im Akt sind. Und der ist mit vielen Verrenkungen irgendwie ganz kreativ gelöst worden, um wenigstens die Gesichter und die Münder einander nicht berühren zu lassen. Aber die Körper waren natürlich nah beieinander. Wie soll man es denn sonst erzählen? Das ist ein bisschen auch ein Rätsel, wie wir das in der mittleren Zukunft hinkriegen sollen.
Resistiré.
Die drei schrägen Außenseiter aus Pedro Almodovars 30 Jahre altem Film Fessle mich singen Ich werde widerstehen. Jetzt ist der Song in Spanien zur Hymne geworden, die von den Balkonen gesungen wird. Auf der Website des British Film Institute erscheint eine englischsprachige Tagebuchreihe des spanischen Regisseurs, in der er über die Quarantänesituation in Spanien schreibt. Etwa wie Supermarkttoiletten zum Hotspot für verbotene Sex-Dates werden oder über die prekäre Lage der Kultur und des Films. Der bekomme anders als in Deutschland oder Frankreich keine staatliche Hilfe. Dem französischen Kino geht es im Vergleich zum spanischen noch gut, sagt die Geschäftsführerin des französischen Filmexportverbandes Unifrance, Daniela Elstner.
Es ist eine große Bereitschaft des französischen Staats da, die einzelnen Bedürfnisse wirklich zu bearbeiten und darauf einzugehen. Ob das alles reichen wird, das denke ich, das wissen wir heute natürlich nicht, weil das auch etwas darauf ankommt, wann die Kinos wieder öffnen können.
Die französischen Kinos werden über Steuern auf Eintrittskarten mitfinanziert, die folgejährlich an die Filmtheater fließen. Davon und von Staatshilfen leben die Kinos im Moment.
Jetzt geht die Situation für die Kinos, weil ihr gesamtes Personal Arbeitslosengeld vom Staat bekommt. Und wenn die Stadt der Vermieter ist, dann kann man im Moment die Mieten nicht zahlen und so weiter. Also ich denke, es dürften eigentlich alle so mehr oder weniger überstehen.
Problematisch werde es erst, wenn die Kinos wieder öffnen, aber nur eingeschränkt Karten verkaufen dürfen und damit im nächsten Jahr weniger Geld aus Steuereinnahmen fließt. Trotzdem ist Elstner optimistisch.
Da ist der französische Staat auch sehr dahinterher. Das ist mit sehr viel mit Schulen gearbeitet. Und ich denke, diese Dispositive, die mit den Schulen gemacht werden, sind wirklich sehr wichtig, weil es wird da schon eine Kinokultur weitergegeben, die die Jugendlichen und dann die jungen Erwachsenen weiter ins Kino schickt und lenkt.
Was das deutsche Kino betrifft, ist der Vorsitzende des Filmkunsttheaterverbandes AG Kino, Christian Breuer, skeptischer.
Für Frankreich ist der Film ganz generell ein ganz anderes Gut, sowohl was die nationale Identität betrifft, als auch als Wirtschaftsfaktor, als Exportfaktor. In dem Sinne fördert Frankreich seine Filmindustrie auch bei den Kinos viel höher, viel ausgeprägter als bei uns.
Die AG Kino fordert für die deutschen Kinos einen Stabilitätsfonds, aber auch eine Perspektive für die Wiedereröffnung.
Worauf wir hinweisen, ist, dass Kinos gute räumliche Gegebenheiten haben, um ein Hygienekonzept mit Abstandsregeln umzusetzen. Wir haben anders als im Theater keine Schauspielerensemble, das proben muss oder gemeinsam auf der Bühne steht. Immer unter der Voraussetzung, dass die Infektionszahlen beherrschbar bleiben, müsste uns die Politik sagen, ab welchem Zeitpunkt sie sich vorstellen kann, dann eben auch Kinoveranstaltungen möglich zu machen.
Breuer hofft auf Ende Juli. Vorher, ab Ende Mai, wird Via One stattfinden, ein Online-Filmfestival, an dem sich die wichtigsten Filmfestivals von Cannes bis Venedig beteiligen. Die traditionsreichsten Festivals werden kostenlos Filme zeigen auf YouTube. Aber auch das, meint Breuer, werden die Kinos wegstecken.
Ich glaube, es geht hier in erster Linie um Aufmerksamkeit für Film, für Filmkunst, was wir jetzt hier alle gut gebrauchen können. Aber das Leben eines Festivals, das ist die Begegnung und das Gleiche ist das Kino, das ist das gemeinsame Erleben, das ersetzt eben nicht das Online-Streamen.
Also die Kinos möchten wieder aufmachen. Christian Berndt war das über Neues aus der Filmwelt in dieser Krise, in der wir uns befinden.